请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 5. April 2026 im Programm. Im Wochenendmagazin führt Karina Rother ein Gespräch mit einer deutschen Arbeitnehmerin, die einen zweimonatigen unbezahlten Urlaub in Taiwan verbringt. Anschließend sprechen Chubby Hui und Jojo Long im Kaleidoskop über das Qingming-Fest oder Grabsäuberungsfest, das heute in Taiwan begangen wird. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
Herzlich willkommen im Wochenendmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und ich bin heute im Gespräch mit einer langjährigen Taiwan-Begeisterten, die dieses Jahr für ihr Sabbatical nach Taiwan gekommen ist. Herzlich willkommen, Jana Krüger.
Hallo.
Hallo, schön, dass du da bist. Liebe Jana, viele haben den Begriff, um den es heute gehen soll, dein Sabbatical, das du in Taiwan verbringst, vielleicht noch nie gehört. Und du wirst uns sicher auch gleich aufklären, was das ist und warum du das hier in Taiwan verbringen willst. Erstmal möchte ich noch sagen, Krüger ist nicht dein richtiger Name, denn wir haben uns den ausgedacht, weil du ja auch gleich über deine Vertragskonditionen, über deine Arbeit sprichst. Zum Beispiel eben den Anspruch auf ein Sabbatical oder Remote-Arbeit auch in Taiwan. Und damit du da ein bisschen Privatsphäre rund um deine Anstellung hast, geben wir dir heute diesen Namen Jana Krüger. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, das hast du gut zusammengefasst.
Genau. Erstmal vorneweg, um alle Unklarheiten gleich zu beseitigen. Was versteht man denn unter einem Sabbatical? Was ist das? Warum hast du das?
Genau. Ein Sabbatical ist eigentlich nur ein schöner Name für unbezahlten Urlaub. Und manche Firmen bieten das eben als Benefit an. Meine Firma ist eine davon. Es gibt auch unterschiedliche Längen. Ich meine, Sabbatical kenne ich zum Beispiel hauptsächlich von Lehrern, die das gleich ein ganzes Jahr machen können. Firmen bieten das unterschiedlich an. Ich kenne von manchen, die können das 6 Monate machen, 3 Monate und in meinem Fall sind es 2 Monate, die man nehmen kann, nachdem man 3 Jahre in der Firma dabei war.
Heißt das, du kannst es alle 3 Jahre einmal nehmen?
Genau.
Und würdest du aus deiner Beobachtung sagen, das ist mehr geworden in Deutschland, dass es Sabbaticals gibt?
Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil ich davon tatsächlich vorher selber noch nicht gehört hatte, bis meine Firma das eben selbst angeboten hat. Außer eben, wie gesagt, die Lehrer oder Verbeamtete, die da öfter Anspruch drauf hatten. Nee, kann ich nicht sagen.
Aber du hast es, du bist seit 3 Jahren in der Firma und du verbringst es jetzt in Taiwan. Und wie ist es zu der Entscheidung gekommen, dass du das hier verbringen möchtest?
Ja, ich habe vorher mal 2 Jahre in Taiwan gelebt und komme seither eigentlich jedes Jahr 1 oder 2 Mal, je nachdem, wie ich es einrichten kann, zurück. Deswegen war für mich eigentlich die Entscheidung sehr klar, wo ich das Sabbatical verbringen würde. Da ich jedes Mal, wenn ich da bin, denke, die Zeit reicht nicht. Die Zeit vergeht immer so schnell und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich mal 2 Monate Zeit und da möchte ich einen Großteil davon zumindest wieder in Taiwan sein.
Okay, also du kommst jedes Jahr fast sowieso nach Taiwan. Das heißt, da ist eine enge Verbindung oder auch eine lange Geschichte mit Taiwan. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie bist du das erste Mal hergekommen? Was war der Weg, der dich nach Taiwan geführt hat und immer wieder herführt?
Genau, also angefangen hat es damit, dass ich Sinologie studiert habe und wir auch eine enge Kooperation mit der Taiwan National Normal University hatten. Das heißt, viele unserer Lehrer kamen aus Taiwan. Das heißt, ich hatte Taiwan schon seit dem Studium auf dem Schirm. So, das gibt es. Das ist ein Ort hier irgendwo im Pazifik. Was mich dann zum ersten Mal hierher geführt hat, war eine Freundin von mir, die hier einen Sprachkurs gemacht hat und die dann eben meinte, komm, ich unbedingt besuchen. Und ich so, ja gut, dann wird's halt mal Zeit, mir Taiwan anzuschauen. Ich muss dazu sagen, ich hatte vorher eben nur Zeit in China verbracht und wusste zwar, dass man in Taiwan auch Chinesisch sprechen und lernen kann, aber es war irgendwie immer so, ja, ich weiß nicht, es hat mich nicht so krass interessiert. China war so spannend und riesig und so viel zu sehen, dass ich Taiwan so ein bisschen ignoriert habe, leider. Und durch diese Freundin habe ich mir dann endlich mal einen Flug gebucht, bin rübergeflogen und da hat es dann auch schon angefangen, dass ich hier gelandet bin und mich sofort sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und ursprünglich war es geplant, dass ich 3 Wochen bei ihr bleibe und am Ende haben wir dann verlängert. Ja, ich bin am Ende schon beim ersten Mal dann direkt schon 2 Monate geblieben. Muss dazu sagen, das war noch während dem Studium, da hatte ich noch mehr Zeit und mehr Freiheit. Aber so hat die Liebe dann angefangen und dann wollte ich nicht mehr gehen. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt auch einen Sprachkurs dann. Und dann bin ich im darauffolgenden Jahr gekommen und bin dann wieder 2 Jahre geblieben.
Also es ist auch schon eine jahrelange Geschichte, die dich mit Taiwan verbindet.
Genau, das erste Mal. Also Taiwan und ich haben dieses Jahr unser 10-Jähriges. Das war ungefähr ziemlich genau vor 10 Jahren. Ich glaube, es war im April, als ich zum ersten Mal nach Taiwan gekommen bin. Und ja, hat mich seither nicht mehr losgelassen.
Und wenn du so oft in Taiwan bist, was machst du dann da immer? Was machst du auch jetzt während deines Sabbaticals
hier? Viel Essen tatsächlich. Nee, ich meine, ich komm hauptsächlich wegen den Menschen, die ich hier kennengelernt habe, die mir sehr wichtig geworden sind. Ich habe hier so einen sehr guten, engen Freundeskreis aufgebaut. Das heißt, wenn ich da bin, mache ich gar nicht so viel besondere Sachen. Ich gehe jetzt nicht jedes Mal rumreisen oder schaue mir irgendwas Neues an. Ich versuche jedes Mal irgendwas zu sehen, was ich noch nicht gesehen habe, aber der Hauptfokus ist tatsächlich auf Zeit mit Freunden verbringen, zusammen essen, zusammen Tee trinken und Spaziergänge durch Taipei machen. Ja.
Wirst du auch reisen während deines Sabbaticals diesmal?
Ich habe nicht so viel geplant diesmal, genau aus dem Grund, weil eigentlich mein Wunsch war, Zeit mit Freunden zu verbringen. Deswegen ist es wirklich noch gar nichts fest geplant. Was ich mir schon immer anschauen wollte, weiß nicht, ob ich diesmal es endlich mal mache, ist Lanyu, also diese kleine Insel ganz im Süden. Die habe ich mir noch nicht angeschaut. Es gibt noch mehrere so kleinere Inseln, wo ich noch nicht war. Kleinere Städte, in denen ich noch nicht war. Mal schauen, was ich davon mache. Aber es gibt jetzt kein festes Programm. Das wird dann eher spontan, auch wie die Freunde Zeit haben, wer Lust hat. Und ansonsten ist mein Fokus eher auf Lesen und Malen und das Ganze in Taipei machen, anstatt in meinem Städtchen in Deutschland.
Ist es auch anstrengend, immer wieder nach Taiwan zu kommen, sich hier eine Unterkunft suchen zu müssen, sich hier auf den Alltag einstellen zu müssen, also so wie du das lebst, einmal im Jahr, zweimal im Jahr?
Ich finde, das Anstrengendste ist der Flug, also diese Langstreckenflüge. Man wird ja auch nicht jünger. Und was mich auch sehr stresst, ist der Jetlag. Ich tue mich sehr schwer mit dem Jetlag in diese Richtung. Zurück nach Deutschland ist es sehr viel einfacher. Aber wenn ich nach Taiwan komme, brauche ich manchmal wirklich bis zu einer Woche, bis der Jetlag richtig weg ist. Also die ersten Tage sind echt anstrengend. Ich bin auch ein Mensch, der zum Glück kein Problem mit Schlafstörungen hat. Aber immer wenn ich dann in Taiwan bin, verstehe ich Menschen, die damit Probleme haben, weil mitten in der Nacht aufwachen, nicht mehr einschlafen können oder erst gar nicht einschlafen können von Anfang an. Das sind so die Sachen, die mich sehr stressen. Aber ansonsten gewöhne ich mich sehr schnell ein. Also ich war es hier schon so oft, dass ich auch mit gar keiner Aufregung mehr am Flughafen ankomme, weil ich schon weiß, wie alles funktioniert. Ich weiß, wie ich in die Stadt komme. Ich habe schon meine Metrokarte, die ist auch noch aufgeladen von letztem Mal. Ich muss zum Teil nicht mehr auf die Metro-Fahrpläne schauen, weil ich weiß, welche Stops die haben. Also es ist schon so ein zweites Zuhause inzwischen. Deswegen eine Eingewöhnungsphase habe ich da meistens gar nicht mehr, bis auf die Zeitverschiebung.
Sagt unser heutiger Interviewgast Jana Krüger. Den Namen haben wir zur Wahrung ihrer Privatsphäre geändert. Sie hat berichtet über ihre langjährige Beziehung zu Taiwan und ihre Vorbereitungen auf das nun bevorstehende Sabbatical. Davor muss sie aber noch eine Weile aus Taiwan remote arbeiten und wie das abläuft und welche Voraussetzungen ihr Vertrag hat, damit sie von hier aus arbeiten kann. Und wie sich das anfühlt, das erfahren wir nächste Woche, wenn wir weiter im Gespräch sind mit Jana Krüger. Das war das Wochenendmagazin. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis nächste Woche.
Radio Taiwan, international aus Taipei.
Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie,
wie fast immer, Jojo Long
und Chobi Hui.
Ja, heute mal auch alle, die uns nicht mehr hören können, mit einbezogen. Was meinst der?
Ja.
Ja, wir haben doch heute das Thema der Totengedenken. Ja, Totengedenktag in Taiwan beziehungsweise auch in China und vielen anderen asiatischen Ländern. Und nicht nur Chiang Kai-shek, der am 5. April gestorben ist, 1975, sondern ja, das hat auch nichts mit ihm zu tun, sondern das Fest gab es schon vor seinem Tod. Aber fast jedes Jahr fällt das Qingmingjie, wie es auf Chinesisch heißt, das Totengedenkfest, würde ich sagen, oder ja, genau. Das Grabbeweinungsfest oder das Grabsäuberungsfest, da gibt es ganz viele Übertragungen, fällt auf den 3., 4., 5. oder 6. April meistens.
Ja, genau, also in der Frühlingszeit, und das Fest gilt als ein der wichtigsten traditionellen Feste in Taiwan. Wir sprechen normalerweise von drei wichtigsten Feste.
Weihnachten? Nein, in Taiwan nicht.
Also, Frühlingsfest.
Okay. Das Frühlingsfest, ja. Oder chinesisches Neujahr und Frühlingsfest.
Und Drachenbootfest.
Drachenbootfest.
Und dann Mondfest.
Ja, ich dachte Qingmingjie.
Nein, und dann, ich wollte jetzt damit sagen, falls wir noch einige wirklich wichtige Feste brauchen oder dazu zählen, dann ja,
gilt dann zählt das
Qingmingfest.
Ja, interessanterweise, wie auch in Deutschland, fallen viele Festtage vor allem aufs erste Halbjahr. Ne? In Deutschland haben wir ja Weihnachten, Neujahr, Fasching, wenn das ein Fest ist, die Fastenzeit,
Ostern,
Christi Himmelfahrt, Pfingsten.
Pfingsten.
Ja, das fällt so alles irgendwie ins erste Halbjahr und dann kommt lange Zeit nichts. Und irgendwann so ein kleiner Lichtblick, deutscher Nationalfeiertag am 3. Oktober und dann wieder lange nichts und dann wieder Weihnachten. Irgendwie so, ne?
Ja, vielleicht in der Frühlingszeit, weil der Frühling eingekehrt ist, da hat man ein bisschen mehr Stimmung.
Du meinst oder jetzt in Laune. Taiwan, das Frühlingsfest?
Oder? Nein, überhaupt generell. Also
so, während der Frühlingszeit. Hat man mehr Feierlaune.
Ja, genau.
Und im Herbst hat man schon abgefeiert, da ist man schon feiermüde. Okay, so meinst du das.
Ja, oder feiert man nur Erntefest.
Ja, aber interessanterweise hier eben auch, ne? Also Frühlingsfest, dann Qingmingjie, das Totengedenkfest, ist ja eigentlich auch ein bis zwei wichtig. Monate innerhalb des Frühlingsfestkreises. Dann Drachenbootfest ist auch dann Juni meistens.
Ja, genau. Und aber dein Laternefest hast du vergessen.
Ja, das gehört ja zum Frühlingsfestkreis, dachte ich mir, ne? Und dann kommt auch lange nichts und dann irgendwann der Lichtblick, Mondfest. Im September meistens, Ende September. Mhm. Und dann auch wieder, ja gut, Nationalfeiertag am 10.10., aber...
Das ist kein traditioneller
Feiertag. Und dann aber wieder lange nichts. Ja. Also irgendwie die zweiten Jahreshälften sind sowohl in deutschsprachigen Ländern als auch in chinesischsprachigen Ländern Feste arm.
Feste arm. Ja, gutes Wort.
Ja.
Okay, ja.
Also darum müssen wir jetzt umso mehr feiern. Aber wie sollen wir beim Totengedenktag feiern? Da kommt doch keine Feierlaune auf, oder?
Na, eigentlich keine so richtige Feierstimmung kommt daraus. Allerdings nach dem Gräbenputz sollte eigentlich die ganze Familie einen Ausflug machen.
Einen Ausflug machen? Also nicht nur zum Grab hin?
Ja, das ist schon fast wie ein Ausflug, weil diese Gräber befinden sich normalerweise etwas außerhalb der Stadt.
Das stimmt, in der Nähe von Bergen meistens. Genau, jetzt wo du sagst, ne? Also vor 20 Jahren schon bin ich mit meiner Familie dann auch zum Grabbeweihungstag nach Hsinchu oder Landkreis Hsinchu gefahren und nach dem Großreinemachen am Grab sind wir dann mit der ganzen Familie zum Shitoushan, wie heißt das? Tigerkopfberg.
Ja, oder? So eine richtige Tourismusattraktion.
Ja, richtig Tourismus. Hey, wir sind da, ich glaube, 1000 Stufen gestiegen, gefühlt. Ja, also die ganze Tour da. Also es geht schon ziemlich steil den Berg rauf. Da kommen einfache Touristen nicht mehr mit. Ich habe auch noch ein Kleinkind getragen.
Oh, ja. Okay, deswegen, da hast du ja sehr genauen Eindruck.
Ja, genau, war ein bleibender Eindruck, genau. Genau, Familien, die ganze Verwandtschaft ist damit gestiefelt.
Ja, also bei mir, noch vor 3-4 Jahren, hatten wir immer nach dem Grabputzen, Zeremonie, essen gegangen.
Ja.
Und früher konnten...
Ihr geht ja immer essen. Egal, auch ohne Zeremonie geht ja essen. Immer. Ja.
Aber wir essen eigentlich nur einmal im Jahr. Ich meine,
das ist aber nur einmal im Jahr.
treffen wir uns so viele Familienmitglieder zusammen
gemeinsamen
und
Essen.
Gemeinsame so. Essen. Und das war natürlich immer sehr beeindruckt.
Und
manchmal kamen sogar 3 Tische, ne? Das heißt, 3 Tische.
Also, schon ein Tisch, 12 über Personen, 36 Personen.
Personen. Ja, genau. Ja, schon sehr beeindruckt.
Ja, und jetzt nicht mehr?
Nein. Vom Jahr zu Jahr sinkt die Zahl der Mitglieder immer zurück.
Ja, dann gibt es noch mehr Leute zu beweinen. Oder noch mehr Leute, an die man gedenken.
Ja,
oder noch mehr, beziehungsweise noch mehr Leute, denen man gedenken kann. Ja, ja, die man in angenehmer Erinnerung hat. Ja, aber auch bei uns. Also früher waren wir auch Großfamilie, aber jetzt irgendwie wurde dieses Amt des Grabsäuberns auf den ältesten Sohn in der Familie übertragen. Jetzt reicht's, wenn der hinfährt. Ne? Früher sind wir als ganze Familie hin. Jetzt muss nur noch der Bruder meiner Frau, als männlicher Nachkomme, einziger männlicher Nachkomme, muss da hinfahren. Und wir können oder müssen zu Hause bleiben. Ja. Ja, ich fand das eigentlich immer ganz schön, wenn man da so alle zusammen hin sind, dann mal wieder Verwandte gesehen hat, die man sonst nie sieht und auch einige, die man noch nie vorher gesehen hat. Also es kamen immer wieder neue Gesichter dazu, neue Geschichten, aber ja, das ist jetzt leider nicht mehr.
Bei mir ist natürlich auch immer so, ich besuchte diese Gräber eigentlich schon seit einigen Jahrzehnten regelmäßig und daher kenne ich natürlich schon sehr viele Gesichter, obwohl ich deren Namen ich gar nicht richtig auskenne.
Aber die Gesichter, genau.
Ja, genau, so genau.
Mir auch immer.
Und dieses Mal bin ich mit einem Neffe nach Meolis Hauptbahnhof gefahren.
Nach der Zeremonie.
Nach der Zeremonie, natürlich.
Und hast du dich noch unterhalten mit ihm?
Ja, genau. Und ich kenne ihn natürlich, der gehört zu der Familie, aber wer der eigentlich ist, weiß ich nicht genau.
Ich habe nie so richtig miteinander gesprochen.
Ja, und da
zum ersten Mal.
Ja, fast zum ersten Mal.
Was macht er jetzt?
Das weiß ich auch immer noch nicht. aber ich meine, der ist eigentlich auch nicht viel jünger als ich, ne?
Ach so.
Ja, dann dachte ich mir, dass er in meiner Generation sein sollte, aber es ist ja nicht, sondern eine Generation runter.
Ja, du siehst einfach zu jung aus.
Ah, ja. Nein, nicht deswegen. Aber eigentlich auch sehr gutes Gefühl.
Du fährst jedes Jahr zu diesem Grab dahin und kommen dir dann auch Gedanken, ob du später dann auch mal da wohnen wirst in dieser Grabstätte?
Genau, genau. Ich bin wirklich schon vor viele, viele Jahre dazu eingeladen.
Eingeladen von den Toten, ja? Hast du gebetet
nicht, und dann nicht haben die von den Toten.
Wie, hoi, komm zu uns, es ist schön.
Nein, nicht bei uns. Wir haben ein Ahnengrab und in diesem Grab drin gibt es viele Fächer.
Oh.
In jeder Fächer passt eine Urne rein.
Eine Urne, ja, das müssen wir vielleicht auch gleich mal klarstellen, dass es in Taiwan keine Erdbestattungen mehr gibt eigentlich, sondern alle Toten verbrannt werden und dann die Asche in
eine Urne
kommt, ja, genau. Und das, obwohl von der Tradition her hier eigentlich lange Zeit Erdbestattungen üblich waren. Ne? Aber aus Platzgründen oder hygienischen Gründen wurde irgendwann diese Tradition geändert. Und ich finde das faszinierend, ne? Dass man eine Tradition ändern kann. Eigentlich denkt man ja Tradition, da gibt's eine Rebellion, wenn man da was ändert. Aber nein, die Regierung hat irgendwann gesagt, kein Platz, Hygiene, ab sofort keine Erdbestattungen mehr möglich, nicht mehr erlaubt. Ja, und das ging ruckzuck von heute auf morgen.
Ja, also überhaupt, ich denke, die Taiwaner denken immer sehr pragmatisch.
Ja. Ne? Mhm.
Wenn das passt, dann tun das. Und in diesem Grab drin, da gibt's noch viele Plätze frei. Viele Fächer.
Viele Urnenfächer.
Ja, ja, und meine passt auf jeden Fall rein.
Ja,
genau.
Ist ja super.
Ja, super, aber ich habe nicht vor, reinzuziehen.
Ja, da werden wir nicht gefragt, Bihoi. Das kommt, wie es kommt. Ne?
Genau. Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, dass mein Vater, meine Mutter, meine Großeltern auch alle da. Und was machen wir denn da? Wir haben keine so richtige
Gespräche. Ja, ich habe ein paar Brettspiele im Angebot.
Genau. Und ich glaube, die hatten ja früher immer Mahjong
gespielt. Mahjong gespielt, ja. Siehst du, kannst du mitnehmen. Ja, denkst du denn oft an deine verstorbenen Eltern eigentlich?
An meinen Vater schon, weil wir früher immer sehr gut zusammen. Ja, genau. Und meine Mutter eigentlich weniger, weil meine Mutter schon vor über 30 Jahren gestorben ist, als sie eigentlich noch nicht so alt war. Aber ich habe überhaupt schon zu meinen Kindern gesagt, dass die meine Asche, meine Urne nicht nach mir hinbringen.
Ja, wohin denn sonst?
Ja, vielleicht
zu Hause, auf dem Klavier.
Das Klavier ist eigentlich auch nicht mehr da, ne?
Ach so,
das wir haben ein Dicht.
Okay, ja, dann wohin? Auf dem Kamin?
Ja.
Ihr habt ja auch nicht. Ja. Fensterbänke gibt's in Taiwan auch nicht. Aber wo kann man denn die Asche hintun?
Ja, ich denke so eine Baumbestattung oder ins Meer werfen ist auch gut, so, finde ich.
Die romantische Art ins Meer. Aber dann kann man dich nicht mehr besuchen, wenn du im Meer verstreut wirst.
Ja, ich glaube eigentlich nicht, dass die wirklich mich nochmal versuchen.
Ja, wer weiß, ja, die Kinder, wenn sie älter werden, dann haben sie vielleicht doch irgendwann nochmal das Lust. Verlangen, mit dir zu sprechen, und dann wäre so ein Baum nicht schlecht, ne? Also du bist zwar nicht da, aber den Baum kann man dann ansprechen, kann man sogar umarmen, ja, ist ja auch in Taiwan ganz populär jetzt, Bäume umarmen, ne?
Na, das weiß ich nicht. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wo meine Kinder in Zukunft leben würden. Vielleicht im Ausland oder irgendwo, weiß nicht.
Ist das ein generelles Phänomen in Taiwan, dass man jetzt, ähnlich wie in Deutschland, viele Grabstätten aufgibt und dann auf Urnen in so Pagoden oder in Urnenwänden umstellt?
Ja, das auf jeden Fall. Und zwar schon seit lange. Man sieht jetzt eigentlich nicht so viele Friedhöfe, sei es jetzt in Nord-Taiwan oder in Süd-Taiwan. Und die meisten Urnen sind untergebracht in eine Pagode oder irgendeine Stätte, so. Es mangelt eigentlich in Taiwan wirklich an Platz. Und deswegen Erdbestattungen oder so viele Gräber sieht man eigentlich nicht auf dem Land oder auf der Erde.
Ja, höchstens halt die schon vor 300 Jahren da ihre Grabstätten hatten, die haben das natürlich beibehalten, aber auch nicht überall. Manchmal werden ganze Friedhöfe eingeebnet für Neubauten. Das ist zwar wahrscheinlich sehr kompliziert, man muss ja mit jeder Familie sprechen und denen auch Ersatz dann anbieten, aber es passiert schon auch, dass ganze Friedhöfe verschwinden.
Ja, und vor allen Dingen, in Taiwan ereignet sich so viele Naturkatastrophen, sei es Taifun oder Erdbeben oder so, diese Gräber konnten meistens nicht so lang halten. Man muss dann einige Zeit
Orten,
dann, entweder umziehen oder dann neu gebaut werden.
Ja, und wenn man jetzt die Urne zu so einer Pagode gibt, hat der auch noch den Vorteil, dass die Nonnen oder Mönche, die dort sind, dann auch dich ins Gebet mit einbeziehen. Ne? Also wenn das irgendwo am Friedhof ist, da kommt ja keiner hin, um jetzt für dich zu beten. So, ich meine jetzt so im Denken der traditionellen Taiwaner, aber in so einer Pagode, da wirst du dann auch schon mal mit einer Kerze bedacht, ne? Oder kannst dir Kerzen kaufen, ähnlich wie bei uns. Oft sogar im Haupttempel gibt's manche Tempel, das ist Wahnsinn, ne? Das sind so ganze 5 Meter hohe Wände voll mit kleinen Kerzenhaltern. Also das ist beeindruckend, wenn sie da vor so einer Mauer stehen, auf einer Wand stehen, oder drei. Das ist ja ein viereckiges Tempelgebäude und die 3 vorderen Wände sind von Boden bis zur Decke. Ja, wie viel ist das denn? 20 Meter breit, 5 Meter hoch, ja,
so wie
alles mit Kerzen.
Ich würde beinahe sagen, so wie in einer Bibliothek, ne? Da hat man
Ja.
So.
Jeder hat seinen Platz, genau.
Ja. Aber man weiß ja gar nicht, wie die Welt sich weiterentwickeln wird. Zum Beispiel, wir machen jetzt eigentlich schon den zeitentsprechende, nicht mehr richtige Zeremonie vor dem Grab, sondern online.
Online?
Da tun auch viele Familien so.
Das gibt's ja nicht. Online macht ihr Grabbeweinung.
Ja, genau. Oder das eine Trauerfeier.
Ja, genau. Da muss man auch nicht mehr hinfahren. Okay.
Ja.
Aber ist da eine Kamera auf das Grab gerichtet? Oder
wie genau. Man kann so ein eigenes Familienmitglied beauftragen, eine Kamera dastehen oder dann solche Firmen beauftragen.
Nicht die Friedhofsverwaltung.
Da gibt's auch eine Verwaltung, das gibt's nicht wirklich
gibt's
so
nicht wirklich.
Die Verwaltung, so wie in Deutschland vielen Friedhöfen. Nein, eigentlich nicht.
Okay, also fährt ein Verwandter hin, stellt die Kamera auf, Stativ und filmt dann das Grab und dann können alle gleichzeitig in Google Meet oder sonst was sich da mit den Toten treffen. Und vielleicht können sich die Toten auch noch dazuschalten. Ja, ich meine, die haben bestimmt ein besseres Wi-Fi als wir. Ja, also das ist der Empfang dann besser als bei den traditionellen Methoden mit Tischchenrücken und so.
Ja, ja, keine schlechte Idee.
Keine schlechte Idee, ne?
Aber du hast recht. Ich nehme jedes Jahr an dieser Zeremonie teil. Aber ich habe wirklich dann gemerkt, dass die Zahl der Teilnehmer immer zurückgegangen ist. Ja, ein paar Jahrzehnten oder nicht mal Jahrzehnten, in ein paar Jahren könnte die Zahl der Teilnehmer wahrscheinlich auf nur sinken.
Auf null, ja, da gibt es auch keine Online.
Ja, online mehr. kann man noch schaffen, weil man kann noch bestimmte Firma bestellen.
Ne? Ach so. Auftrag geben. Ach, die machen das dann. Machen wenn das alle auch. Schon tot sind, macht die Firma noch weiter. Ihr zahlt denen im Voraus 50 Jahre und wenn dann machen die noch bezahlt. Nach eurem Tod hinaus hier den Service. Ja, toll. Ja. Die Taiwaner sind schon sehr erfindungsreich,
Ja, genau. Also auf jeden Fall, zum Beispiel meine Kinder, die sind jetzt im Ausland online, dann dürfen die an der Zeremonie teilnehmen. Das ist doch ganz gut.
Ja, das bringt mich auf eine Idee. Also ich habe immer gesagt, bei meiner Beerdigung spart, wo es nur möglich ist. Ne? Also es ist ja, ich krieg's ja nicht mehr mit. Aber was schön wäre, ne, an meinem Grab da so einen klassischen Musiksender, ne, wo man ständig dann Bach und andere schöne Sachen hören kann, ja, so 50 Jahre lang. Bach online, das wäre doch was.
Okay.
Dann können sich noch Leute an der Musik erfreuen.
Ja. Ja. Also ich habe meine Kinder gesagt, ich brauche keine Trauerfeier.
Ja, du auch nicht, ne?
Nein, muss jetzt nicht sein. Man kann ja zum Umweltschutz etwas beitragen dadurch.
Ja, das ist schon doch erschreckend. Ich glaube, jedes Jahr zum Totenfest und auch zu chinesischem Neujahr und früher auch Drachenbootfest und Mondfest war die Luftverschmutzung deutlich stärker durch das Verbrennen von dem vielen Papiergeld für die Toten als sonst im Jahr. Aber zum Glück hat da zumindest in Taipei die Stadtregierung schon lange Einhalt geboten und gesagt, nein, es ist jetzt offiziell nicht mehr erlaubt. Man kann das Papiergeld einsammeln lassen und dann wird es unter gefilterten Bedingungen in einem Hochofen verbrannt und es kommt genauso in den Himmel, wie man es zu Hause verbrennt. Also für viele war das natürlich keine Option, aber ich denke, die jüngere Generation macht da schon eher mit.
Ja, ja, aber ich denke, die meisten Taiwaner können diese Wandelung oder Änderungen doch akzeptieren. Mhm. Ja. Und im Internet habe ich auch schon viele solche Diskussionen gelesen und dann die meisten, vor allen Dingen die Frauen, ne?
Die Frauen?
Ja, komischerweise. Die haben gesagt, naja, einen Baumbestattung ohne Urnen, ohne richtige Zeremonien oder sowas. Mhm. Die können das akzeptieren. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, dass die Männer irgendwie noch etwas traditioneller, die wünschen sich eine Urne, einen Platz in Pagode.
Ja, oder die wollen halt wahrscheinlich noch irgendwie sichtbar bleiben. Ne? Mhm. Männer haben so ein Geltungsbedürfnis. Ne? Die wollen was hinterlassen. Und wenn es nur ihre Urne ist, ne? Nach Möglichkeit ein Musikstück oder ein Roman oder eine Erfindung, ja, oder sonst was, aber wenn sie alles das nichts haben, dann halt eine Urne, ja.
Mindestens.
Turne in die Urne, wie ein deutscher Kabarettist immer wieder sagt in seinen Bühnenprogrammen. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International und der Sendung Kaleidoskop von Chiu Bihui
und Yo-Yo Long. Bye-bye aus Taipei.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 5. April 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.